Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, aus dem 2. Thessalonicher. Was hält dieses Aufkommen des Antichristen und seines Reiches noch zurück? Das ist ein R und ein S. Im 2. Thessalonicher 2. Was das Ganze noch zurückhält, bevor es sich voll manifestiert. Und dann hat man herausgearbeitet aus dem Wort, dass das R und das S genau das ist, was in der Offenbarung 22 steht, der Geist und die Braut. Und der Geist Gottes in der Brautgemeinde von Jesus, der Geist und die Braut, der R und S, hält das Ganze noch zurück, dieses Aufkommen dieses Antichristenreiches, was dann unmittelbar mit Gericht nach sich zieht. Ja, wir lesen das, der Reiter auf dem weißen Pferd, der siegreich auszieht, um zu siegen, der Antichrist, wird sofort gefolgt von einem roten Pferd. Und dieses rote Pferd wird den Frieden von der Erde nehmen und am Ende wird dann ein Viertel dabei umkommen. Und diese vier Pferde, die dann nacheinander kommen, die laufen ihren Lauf und die können nur durch einen gestoppt werden. Das steht übrigens nirgendwo in der Offenbarung, dass die irgendwann mal aufhören zu laufen. Die vier lebendigen Wesen rufen die hervor, kommen und dann laufen die los. Und die laufen ungehindert, niemand kann sie bremsen, bis Jesus Christus sichtbar zurückkommt. Amen. Weil nur Jesus kann die Siegel auftun und nur er hat die Kontrolle über diese Pferde und den Reiter, der darauf sitzt. Also das heißt, die werden durch diese ganzen letzten 7 Jahre, werden sie ihr Unwesen treiben. Ist eine Zeit des Gerichts. So, aber der Geist und die Braut halten das jetzt noch zurück, damit die Vollzahl aus den Heidennationen gerettet wird. Amen. Das ist das, worauf Gott schaut. Gottes erstes Ziel, Gottes oberste Priorität ist die Braut von Jesus Christus. Wie ein Brautvater für seinen Sohn, ein Bräutigamsvater für seinen Sohn die beste Braut haben möchte, so ist Gott unser Vater, durch den Heiligen Geist an uns am Arbeiten, uns vorzubereiten, damit wir bereit sind, Jesus Christus zu begegnen als Bräutigam und König und mit ihm die Hochzeit zu feiern. Amen. Das ist Gottes höchste Priorität. Alle anderen Geschehnisse auf dieser Erde müssen sich dem unterordnen. Er hält Dinge zurück, bis die Braut bereit ist. Aber es gibt einen Tag, wo er sagt, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt halte ich das nicht mal länger zurück. Und da müssen wir bereit sein. Amen. Und die ganzen Botschaften, die wir in den letzten Wochen hatten, gehen eigentlich alle in diese Richtung, aufzuwachen, Prioritäten zu setzen, das Leben in die richtige Ordnung zu bringen, solange wir noch Zeit haben. Okay, dann geht es weiter dort im 2. Thessalonicher 2 und weiter unten. Ich nehme noch einen anderen Aspekt heraus. Dann gibt es Menschen, die haben die Liebe zur Wahrheit und dann gibt es Menschen, die haben die Liebe zur Wahrheit nicht. In Vers 10, oder lesen wir Vers 9, ihnen, also der Antichrist, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Also die Welt wird eine Flut von betrügerischen Zeichen und Wundern und Kräften erleben. Und unter aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Das heißt, hier gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Und sie werden diesen Verführungen, diesen Täuschungen, dieser Manipulation und dieser Kontrolle des Antichristen zum Opfer fallen. Und letztendlich steht hier, verloren gehen, gerichtet werden, verloren gehen, weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben. Und was war der Grund? Sie hatten keine Liebe zur Wahrheit. So ist es für uns im Umkehrschluss unwahrscheinlich wichtig, dass wir eine Liebe zur Wahrheit entwickeln. Und die Wahrheit ist nicht etwas Abstraktes, sondern die Wahrheit ist eine Person. die Wahrheit ist Jesus selbst. Ja, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er hat uns sein Wort gegeben, was die Wahrheit ist. Und dann steht im Wort, dass Jesus sagt, der Geist ist die Wahrheit. Also die Wahrheit ist Jesus, das Wort und der Heilige Geist. Und wir müssen das lieben, die Wahrheit. Amen. Und du kannst immer wieder beten, habe ich in letzter Zeit immer wieder neu gemacht. Kannst es jetzt, lass es doch mal gemeinsam tun. Herr, bitte gib mir die Liebe zur Wahrheit. Amen. Und lass dir das jeden Tag neu schenken. Damit wir, denn diese ganzen Dinge hier, die hier beschrieben sind, das ist ein Prozess, das entfaltet sich dann, wenn Braut und der Geist sich zurückgezogen haben. Aber diese Verführung, diese Täuschung, diese Manipulation, diese Verführung weg von der Wahrheit, die ist schon lange, lange am Gang. Das geschieht nicht erst innerhalb von einem Moment, sondern es ist ein Prozess. Deswegen wollen wir uns heute mal mit dieser Thematik auseinandersetzen, die Liebe zur Wahrheit. Und was ich von ganzem Herzen glaube, auch inmitten dieses ganzen Aufruhrs, des Chaos und des Durcheinanders, ja, was auch prophezeit ist, inmitten dieses Chaos suchen Menschen Orientierung und nach der Wahrheit. Weil selbst Regierungen ihnen nicht mehr helfen können. Sie suchen nach etwas, nach einem Anker, nach einem Fels, auf dem sie stehen, ein Anker, wo sie sicher sind. Und das ist nur einer, und das ist Jesus Christus. Amen. So, und deswegen brauchen wir die Liebe zur Wahrheit. Wir müssen gefüllt sein von der Wahrheit Gottes, um den Menschen die Wahrheit zu verkünden. Dass sie die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird sie freimachen. Römer, Johannes 8, 31, 32, wie Jesus das sagt. So, und wir müssen uns auf Erweckung inmitten von Chaos vorbereiten. Und Erweckung bedeutet immer, dass die Wahrheit Gottes so glasklar offenbar wird, dass Menschen sich entscheiden müssen, ob sie mit Christus leben wollen oder den Tod wählen. Ob sie den Segen Gottes wählen oder den Fluch. Gott stellt auch in unserem Land nochmal jeden Menschen, der hier lebt, vor die Entscheidung zu wählen, Leben oder Tod, wie es im Alten Testament steht. Wähle zwischen Segen und Fluch. So, und was in Erweckungszeiten immer geschehen ist, es sind diese ewigen Realitäten, um die es letztendlich geht, die sind immer so klar hervorgekommen. Sie sind gelehrt worden, gepredigt worden. Der Heilige Geist hat es so stark bestätigt, dass es bei den Menschen eine Reaktion hervorgerufen hat. Und diese zwei Wahrheiten, diese Grundwahrheiten, um die ich, wo ich heute anfangen möchte, darüber zu sprechen, die müssen in unserem Herzen leben. Das ist die Wahrheit. Wir müssen es lieben und wir müssen es leben und es muss in uns leben. Sodass, wie im 2. Petrus, im 1. Petrus steht, wenn die Menschen Rechenschaft von euch fordern über die Hoffnung, die in euch lebt, müsst ihr mit Sanftmut die Wahrheit bezeugen können. Amen. Ich habe das irgendein Kind in der Gemeinde hier. Da hat jetzt eine Lehrerin, ich weiß nicht, was war, eine Lehrerin gefragt im Unterricht irgendwie oder danach gefragt, wie ist es denn mit Gott? Wie kommt man denn zu Gott? Das finde ich total super. Amen. So, und in Zukunft müssen wir darauf vorbereitet sein, Rechenschaft abzulegen von der Hoffnung. Wir müssen die Wahrheit in den Menschen bezeugen. Amen. Und zwar über die zwei ewigen Realitäten. Du musst sofort bereit sein, dort ein klares Zeugnis abzulegen. Amen. Weil Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Sein Herz ist voller Gnade und Erbarmen, auch für die deutsche Nation. Aber er braucht dich und mich, die Zeugen sind durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist nimmt das Zeugnis, er arbeitet. Das ist nicht unsere Sache, das können wir nicht tun. Ohne den Heiligen Geist kann sich kein Mensch bekehren. Du kannst das überzeugendste Zeugnis ablegen, wenn der Heilige Geist kein Zeugnis gibt, bekehrt sich niemand. Aber der Heilige Geist braucht dich, dass du die Wahrheit bezeugst. Amen. Gott möchte mit uns zusammenarbeiten. So, und diese ewigen Realitäten, um die es geht. Beginnen wir mal damit, wie es die Simone schon in der Begrüßung hatte, Gottes unermessliches, unergründliches Erbarmen. Damit fängt die Grundwahrheit Nummer 1 an. Römer 11, Vers 32, dort schreibt Paulus, Gott hat alle Juden und Nichtjuden in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarme. Das heißt, jeder Mensch ist so weit weg von Gott, dass Gott aber diesen Menschen nachgeht, ihn sucht und sich über Juden und Nichtjuden erbarmt. Und nur durch die Erbarmungen Gottes kann ein Mensch gerettet werden. Versteht ihr? Und du, der du hier sitzt und Jesus ins Herz aufgenommen hast, du bist einfach eine Frucht, ein Resultat des Erbarmens Gottes, seines Herzens voller Erbarmen für dich. Amen. So, und deswegen darfst du ihm in alle Ewigkeit dankbar sein. Wenn Gott kein Erbarmen hätte, wären wir alle auf dem breiten Weg in die Hölle unterwegs geblieben. Amen. So, und durch das Erbarmen Gottes sandte er uns seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden. So hatte auch Jesus so eine Hingabe, so eine Liebe, so ein Erbarmen für uns. Als wir noch Sünder waren, starb er für uns. Von uns gab es noch gar keine Reaktion. Eher Rebellion, Ablehnung durch sein eigenes Volk. Und doch hatte Jesus Erbarmen und Liebe, um sein Leben für uns zu lassen. Und durch sein Sühneopfer hat er sein Blut gegeben, um unsere Sünden zu sühnen. Das sind die Grundwahrheiten, um unsere Sünden zu sühnen, damit wir Vergebung haben. Er wurde für uns zur Sünde, damit die Macht der Sünde in uns zerstört werden konnte durch das Kreuz. Und er nahm die vollkommene Strafe, nämlich den Zorn Gottes und die Flüche. Sünde hat immer eine Folge, das sind Flüche und der Zorn Gottes. Das nahm Jesus auf sich und er trank den Kelch bis zum letzten Tropfen. Und dadurch hat er eine ewige Versöhnung bereitgestellt. Für jeden, der Buße tut und es glaubt. Amen. Frieden mit Gott. In Jesus Christus. Epheser 1, Vers 7. In ihm, also in Christus, haben wir die Erlösung, den Freikauf, den Loskauf aus der Knechtschaft des Teufels durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, die er uns in seiner Gnade reichlich geschenkt hat. In seinem Gnade und seinem Erbarmen, nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist der Kern des Evangeliums. Amen. Ohne dieses Erbarmen Gottes und Christus in seinem Blut, in seinem Sühneopfer, unsere Sünden zu sühnen, die Macht der Sünde zu brechen und den Zorn Gottes zu stillen, den unsere Sünden hervorgerufen haben, wäre Erweckung bzw. wäre Errettung für uns unmöglich. Gott selbst hat diese Trennung überwunden. Durch die Sünde entsteht so eine Trennung von Gott, dass der Mensch weit, weit weg von ihm lebte, im gefallenen Zustand. Weil in einer Gegenwart eines heiligen Gottes hat Sünde keinen Bestand. Gott hasst die Sünde und er liebt den Sünder, aber die Sünde in ihm hasst er. Und deswegen wird der Sünder in eine weit abgetrennt von Gott, kann er sich aufhalten. Er kann nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Und diese Trennung hat Gott in Jesus Christus überwunden. Und was geschah denn eigentlich durch den Sündenfall? Der Mensch starb. Und was starb in ihm? Der Geist. Die Seele und der Körper lebte weiter. Aber in ihm starb sofort der Geist. Adam und Eva mussten das Paradies verlassen und die Verbindung der Kommunikation, der Gemeinschaft, der Geist ist der Bereich in uns, zum Herzen, wo wir Gemeinschaft haben mit Gott, er starb, war tot. Und darauf, weil dieser Geist gestorben ist, folgte dann der physische Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also die Folge der Sünde ist der Tod, laut Römer 6, 23. Das heißt, zuerst starb das Innenleben, der Geist, und danach der Körper. Damals waren es 800 Jahre, dann 120 Jahre, jetzt sind es 80, 90 Jahre. So, aber dieser Tod betrifft unseren Körper. Aber dass ein Körper stirbt, kommt nur daher, weil der Geist tot ist. Weil wir sind Geist, haben eine Seele und leben in einem Körper. Unser Gott hauchte seinen Ruach steht da im Hebräischen auch für den Geist, er hauchte seinen Ruach in den ersten Menschen ein. Und das ist aus dem Inneren seinen Geist. Das heißt, wir sind Geist, weil Gott Geist ist. Er gab uns eine Seele, damit wir auf dieser Erde das alles wahrnehmen können, Kontakt treten können mit der Schöpfung, und er gab uns einen irdischen Körper. Aber wir sind von Natur aus Geist. Und durch den Sündenfall ist diese Verbindung mit Gott getrennt. Der Geist starb. Und alle Nachkommen von Adam und Eva, weil ihr Geist gestorben ist, alle Nachkommen von Adam und Eva bis zum heutigen Tag, wenn jetzt ein Baby geboren wird, wird genauso geboren mit einem toten Geist, einer lebendigen Seele und einem Körper, der eine begrenzte, der ein Verfallsdatum hat, eine begrenzte Lebensdauer. Das heißt, jeder Mensch, der auf die Erde geboren wird, ist mit einem toten Geist geboren. Und dieser Geist wurde durch Buße und Glaube an das Opfer von Jesus Christus lebendig gemacht. Und Jesus sagt im Johannes 3, sagt er zweimal, ihr müsst von oben her von Neuem geboren werden, ansonsten könnt ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Mit meinen Worten mal, Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. In euch das Tote muss neu zum Leben kommen durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes. Ansonsten kann diese Trennung zwischen Gott und Mensch, zwischen dem Reich Satans, wo der Mensch lebt, und dem Reich der Himmel, wo wir Gott uns hinhaben möchte, kann diese Trennung nicht überwunden werden. Zugang in den Himmel erhält nur der, dessen Geist wieder lebt, der von oben her gezeugt und von Gott geboren worden ist, durch das Wort der Wahrheit und durch den Heiligen Geist. Amen. Und der Heilige Geist, der dann in dich einzieht, ist Gott. Er macht den lebendig wieder, diesen toten Geist macht Gott wieder lebendig und lässt noch seinen Geist in dir wohnen. Und so sitzt du hier als ein lebendiger Tempel, ein lebender Geist. Amen. Und allein dieser Heilige Geist ist die Garantie, dass du auferstehen wirst. Der Heilige Geist ist die Garantie, dass du wenn du in Christus bleibst, bei deinem Tod die Augen hier zumachst, im nächsten Moment bei Jesus bist. Römer 8, Vers 11. Denn der Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, der Geist Gottes, der lebt in euch. So wird der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch den innewohnenden Geist. Merkt das, proklamiert das, baut deinen Glauben auf. Der Geist Gottes, der Christus lebendig gemacht hat, der lebt in dir. Gott hat ihn dir geschenkt durch sein Erbarmen. Und er wird auch deinen sterblichen Leib verändern bei der Entrückung oder wenn du dann von den Toten auferstehst. Oder auf jeden Fall wirst du dann in den Himmel gehen, wenn du schon vor der Entrückung hier abberufen wirst. Aber wegen des in euch wohnenden Geistes. Nicht, weil wir so gute Menschen sind, sondern weil der Heilige Geist in uns lebt. Amen. Und all das hat Gott in seinem Erbarmen getan und für uns bereitgestellt. Diese ewigen Realitäten, diese Wahrheiten. Lass uns nochmal reinschauen in Epheser 2, 4 und 5. Da steht es nochmal richtig geschrieben. Lasst euch die Schriftstellen in euer Herz fallen und euren Glauben aufbauen oder unseren. Und dann kannst du mit großer Freudigkeit das jemanden weitergeben, der sagt, welche Hoffnung hast du eigentlich auf das ewige Leben? Und dann kannst du ihm die Schriftstelle auch nennen, dann Epheser 2, Vers 4 und 5. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, diese Erbarmen und ist die Liebe, das ist das Herz von Gott, mit der er uns geliebt hat. Auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung, also durch die Sünde, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hier hast du drei Grundcharaktereigenschaften Gottes, die sich wiederum in seiner Heiligkeit befinden. Du hast seine Liebe, sein Erbarmen und seine Gnade. Wenn du das Opfer von Buße tust, von deinen Sünden, dich demütigst vor Gott und das Opfer annimmst, errettet dich Gott und er macht deinen Geist lebendig. Und da steht sogar noch dort, er hat uns mit auferweckt und an himmlischen Orten sitzen lassen in Christus. Wie ist das möglich? Ja, der Heilige Geist, der ist im Himmel und hier. Er kann dich jederzeit im Geist vor den Thron Gottes bringen. In der Anbetung, im Wort, wenn du still bist vor ihm. Ist für ihn kein Problem. Amen. Das hat Gott in seiner Gnade für dich und mich gemacht. Und so nennt uns das Wort Gottes, 2. Korinther 5, 17, nennt uns das Wort Gottes eine neue Schöpfung. Wir sind etwas Neues. Gott hat uns von oben her gezeugt, neu geboren. Er hat uns neu geschaffen. Gott fängt im neuen Bund nochmal von vorne an und er erschafft uns neu und zwar mit einer neuen Identität als Kinder Gottes, Söhne und Töchter des allmächtigen Gottes. Amen. Adam und Eva waren berufen, auf dieser Erde zu leben, sie sich untertan zu machen und sich zu multiplizieren. Die Kinder Gottes, die Gott von oben her zeugt und in denen der Geist Gottes wohnt, sind berufen, im Himmel zu wohnen mit ihm. Amen. Das heißt, wir sind eine neue Schöpfung, haben eine neue Identität. Jeder in dem Moment, wo ein Mensch sich demütigt vor Gott, seine Sünden bekennt, die ihn getrennt haben von Gott und das Opfer von Jesus annimmt, geschieht das in demselben Moment. Und wer macht das? Gott. Versöhnt den Menschen mit sich selbst, Frieden mit ihm. So, und der Mensch kommt dann aus der Herrschaft des Teufels, wechselt er den Herrschaftsbereich, versetzt aus dem Reich der Finsternis im Reich seines Sohnes, steht im Epheser so weiter. Und du kommst unter die Herrschaft Gottes. Amen. Weil es gibt zwei Herrscher, denen es gibt Gott, der herrscht über das Reich des Lichts. Und es gibt einen ganz kleinen im Vergleich zu Gott, einen winzigen Herrscher, der sich ganz groß aufbäumt immer, aufbläht. Und das ist Luzifer, der gefallene Engel, Satan. Und er herrscht über das Reich der Finsternis. So, und wir durch den Sündenfall sind alle im Reich der Finsternis. Dort sind alle zu Hause, die einen toten Geist haben. Aber die einen lebendigen Geist haben, von Gott lebendig gemacht worden sind, wechseln das Königreich von Finsternis zu Licht. Amen. Und deswegen hat Jesus immer wieder gebracht, habt euch schon mal gefragt, wo Jesus spricht in den Evangelien immer wieder über das Evangelium des Reiches Gottes. Und im Griechischen steht dort Basileia und das bedeutet das Evangelium der Königsherrschaft Gottes und seines Reiches. Er bringt immer wieder die gute Botschaft, dass ein Mensch diesen Herrschaftsbereich des Teufels und der Sünde verlassen kann durch ihn und in das Königreich unter die Königsherrschaft Gottes jetzt schon auf dieser Erde hineinkommen kann. Amen. Und so stehen die Pharisäer vor Jesus und haben das nicht verstanden. Und dann fragen sie ihm, Mensch, Meister Jesus, das Reich Gottes, wo ist es denn? Du redest die ganze Zeit vom Reich Gottes. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, das Reich Gottes ist wie eine Frau, die ihren Denar verliert oder wie der Sauerteig. Das Reich Gottes ist wie das und das. Du redest ständig in Gleichnissen vom Reich Gottes. Wo ist denn das eigentlich? Und das sagt Jesus zu ihnen, das Reich Gottes ist nicht so, dass man es betasten, angreifen und führen könnte. Sondern das Reich Gottes ist inwendig in euch. Er sagt eigentlich, es ist unter euch und in euch. Wenn Jesus sagt, es ist unter euch, unter den Pharisäern, sagt er, ich bin der König und ich bin schon da. Und es ist innewendig in euch, nämlich in jedem seiner Nachfolger. Wo der König wohnt, ist sein Reich. Amen. Amen. Und wir sind jetzt Untertanen und Kinder des Königs Jesus und des himmlischen Vaters. Amen. Wir haben das Reich gewechselt. Und das ist die Befreiung, die Gott uns geschenkt hat in seiner Gnade. Diese neue Schöpfung in der Königsherrschaft Gottes lebt zurzeit noch hier auf der Erde. Aber wir haben nicht nur ein, das Wort sagt, wir haben nicht nur einen geistlichen Vater, Gott, sondern wir haben auch eine geistliche Mutter. Das beschreibt uns Paulus in Galater 4, 26. Und er sagt, unsere geistliche Mutter ist das Jerusalem da oben. Das Jerusalem droben, aber ist frei und das ist unsere Mutter. Eine Mutter ist etwas, die auch eine Nestwärme bildet, dort, wo man sich zu Hause fühlt. Und das ist das himmlische Jerusalem, unsere geistliche Mutter, die Gott uns bereitet hat, damit wir in Ewigkeit mit ihm dort ganz eng zusammen wohnen dürfen. Er möchte uns so nah wie möglich haben. Nicht getrennt durch die Sünde, sondern in Christus nah wie möglich dran. Amen. Das ist unsere Zukunft. Und unsere geistliche Mutter, die er bereitet hat, ist das himmlische Jerusalem. Das heißt, ein Christ, dessen Geist von neuem geboren ist, der lebendig auch ist, fühlt sich auf dieser Erde nicht zu Hause. Weil in ihm etwas lebendig geworden ist und er spürt, das, was hier ist, ist ein gefallener Zustand. Ich lebe hier, Gott versorgt mich, er bringt mich durch, aber ich bin wie auf der Durchreise. Meine eigentliche Heimat ist da, das himmlische Jerusalem. Ich habe Sehnsucht nach meinem Mutterland oder nach meiner Mutterstadt oder Vaterstadt. Und die ist im Himmel. Warum ist das so? Weil der Geist in dir so eine Sehnsucht erweckt nach dem himmlischen Zuhause und der Geist Gottes in dir entwöhnt dich von den Dingen dieser Welt. Amen. Und wenn du das nicht spürst, dass er dich entwöhnt immer mehr von den Dingen dieser Welt, dass sie keine Zugkraft mehr haben mehr an dir und du immer mehr mit Herrlichkeitserwartung und nach dem Himmel Erwartung ausgerüstet bist, nach der Wiederkunft des Herrn, dann ist mit deinem Geist irgendwas nicht ganz so in Ordnung. Dann lebt er nicht richtig. Dann ist er von deinem Fleisch, deiner Seele mächtig überlagert von den irdischen Dingen. Dann musst du ihn befreien durch das Kreuz, durch Buße, dass er wieder anfängt zu leben. Amen. Die ersten Christen, die Apostel, hatten alle diese Naherwartung der Wiederkunft des Herrn. Die hatten alle die Sehnsucht nach dem himmlischen Zuhause. Und wenn wir den Hebräerbrief lesen, Hebräer 11, alle alttestamentlichen Propheten hatten Sehnsucht nach der himmlischen Stadt, die Gott gebaut hat. Weil sie sahen sie schon von ferne. Amen. Und dort wirst du sie wieder treffen. Du wirst, wie Jesus sagt, sie werden kommen vom Norden, vom Süden, vom Westen zum Osten und werden mit Abraham, Isaak und Jakob an einen Tisch sitzen. Elia, Jesaja. Und du wirst mit ihnen zusammen an einem Tisch sitzen. Amen. Amen. Das hat Gottes Gnade und Erbarmen mit dir getan. Wenn wir entschlafen, ein Christ stirbt nicht in dem Sinne, sondern es steht immer dort, er entschläft, die Entschlafenen. Das heißt, wir machen einfach die Äuglein zu, hier im Frieden, legen uns zur Seite, verabschieden uns bei den Angehörigen und sagen, wir sehen uns wieder. Und dann im dann hast du dich schön verabschiedet, er sagt, weint nicht um mich. Ich sehe schon Jesus, wie er da oben steht, auf mich wartet. Die Engel sind schon im Raum. Ich höre schon den himmlischen Chor. Bitte lasst mich doch jetzt gehen. Amen. Und dann machst du euch klein zu und die Engel holen dich ab. Amen. Und du bist, das ist einfach ein Wechsel, wie ein Schlaf, wie rübergehen in die Ewigkeit. Für einen Gläubigen, der in Christus in dieser Gnade und des Erbarmens Gottes geblieben ist. Bis zum Schluss. Und für die hat Gott eine wunderbare Verheißung. 1. Petrus 1, Vers 3 und 4. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner, hier steht's wieder, seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Amen. In seiner großen Barmherzigkeit hat Gott uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, die lebt, die ist mächtig am Wirken in dir. Eine Hoffnung, die so lebendig ist, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, weil der Geist der Auferstehung in uns lebt. Haben wir so eine Hoffnung, so eine Erwartung, so eine Zuversicht, und hier unseren Lauf zu laufen, aber dann unser himmlisches Erbe anzutreten. Das heißt, Gott hat etwas vorbereitet im Himmel, ein Erbteil für dich, unvergänglich, unbefleckt und unverwelkt. Es wird nie vergehen. Es ist in alle Ewigkeit da, wie das ausschaut. Ich kann dir nur eins sagen, du wirst mit irdischen Begriffen mehr wie überrascht sein. Weil Gott gibt immer mehr, als wir jemals bitten oder verstehen. Er ist ein guter Vater und er hat gute Dinge im himmlischen Jerusalem für dich vorbereitet. Amen. Und du wirst überglücklich sein. Deine Emotionen, deine ganze Kapazität des neuen Körpers im Himmel kann das nicht mal schaffen und fassen. Du hast eine ganze Ewigkeit zu tun, um in diese Segnung reinzukommen. Amen. Das ist unsere Hoffnung und das steht vor uns, ihr Lieben. Das hat Jesus uns durch die Botschaft des Evangeliums des Königreichs erkauft. Das heißt, unser wiedergeborener Geist gehört in die neue Heimat. Und durch das Opfer von Jesus wurde die Trennung zwischen Gott und Mensch durch die Sünde überwunden. Und wir leben auf ewig in Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus, mit den Heiligen, mit den Engeln. Amen. Und alles, was da oben noch so gibt. So, und Paulus definiert das Reich Gottes im Römer 14. Er sagt, das Reich Gottes ist zuerst Gerechtigkeit. Das heißt, im Himmel herrscht die Gerechtigkeit, die Heiligkeit Gottes. Da gibt es keine Sünde. Da gibt es keine Trennung mehr zwischen Gott und Mensch und die Menschen untereinander. Da mag sich plötzlich jeder. Die Liebe, die wir hier schon praktizieren dürfen, sollen, müssen nach dem Gebot des Herrn, lieber einander, ne, den Nächsten wie sich selbst, die ist dort oben völlig normal. Dich zieht zueinander. Und du willst dich austauschen im Geist, über Jesus natürlich. Und es ist eine Atmosphäre von keine Sünde, keine Trennung. Daraus kommt Freude und Frieden im Heiligen Geist. Also Shalom, alles, was das inbegriffen ist, ja allumfassend dieser Friede. Die Freude und die Liebe im Heiligen Geist. Das erfüllt dich ständig. Du hast nicht keinen schlechten Gedanken, du bist nicht niedergeschlagen. Du hast nicht mal nichts, gar nichts, nicht mal einen Bruchteil von komischen Gedanken oder was dich irgendwie runterziehen könnte. Nein, es erfüllt dich der Shalom, die Freude, die Liebe Gottes, alles, die ganze Atmosphäre, die ganze Schöpfung, die Blumen im Himmel, die Tiere, alle atmen die Liebe Gottes ein und atmen sie aus. Amen. Die ganze Schöpfung betet den an, dass sie geschaffen hat. Und wir werden auf unseren Knien liegen sein oder auf dem Boden liegen im Thronraum Gottes und werden, das so wie es der Offenbarung steht, das Heil kommt von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Das Heil bedeutet diese vollkommene Erlösung von der Knechtschaft der Sünde, des Todes und des Teufels. Amen. Und von dem Zorn Gottes hat uns Jesus befreit. Wir werden ihn dafür in alle Ewigkeit anbeten. Amen. Und wenn dein Geist lebendig ist, dann erkennst du diese Realitäten und du betest ihn jetzt pausenlos an. Amen. Ein Bruder hat jetzt mal zu mir gesagt, wenn die Dinge des Alltags so sehr überhand nehmen, dann rücken diese ewigen Realitäten bei mir etwas zurück. Und ich muss Acht geben, dass die Dinge des Alltags mich nicht zu sehr einnehmen, dass diese ewigen Realitäten nicht ihren Platz in meinem Herzen verlieren. Amen. So, und was ist die Strategie des Teufels? Halte sie beschäftigt. Mit den irdischen Dingen, Tag und Nacht, gedanklich Tag und Nacht. Damit diese ewigen Realitäten nicht in das Herz fallen und keine Realität werden. Und diesen musst du dich zur Wehr setzen. Und deswegen braucht es die Versammlung der Heiligen. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Jedes Mal bekommst du eine neue Ausrichtung vom Herrn. Und diese Liebe, dieses Erbarmen, diese Freude, dieser Friede Gottes, alles, was du im Himmel wiederfindest, hat eine Tendenz. Das nimmt von dem Moment, wo du da oben ankommst, nimmt das zu, bis in alle Ewigkeit. Bei Gott gibt es keinen Stillstand. Deswegen sagt Jesus, wenn ihr lau seid, dann sperre ich euch Ausspeien aus meinem Mund. Entweder seid kalt oder seid heiß. Bei Gott gibt es keine Lauheit, bei Gott gibt es keinen Stillstand. Das heißt, die Liebe, die du da oben erfährst, das, was alles, was dort den Himmel erfüllt, es nimmt immer mehr zu. Und das in alle Ewigkeit. Das heißt, diese Liebe Gottes, seine Freude und seinen Frieden, du kannst dich nie daran gewöhnen. Es ist nie so, dass du sagst, oh, jetzt habe ich genug von der Liebe Gottes, jetzt habe ich genug von seiner Gemeinschaft, genug von seiner Freude, jetzt wird es mir ja langweilig. Das gibt es bei Gott nicht. Bei Gott gibt es immer Bewegung, und zwar zunehmend. Und das in alle Ewigkeit. Amen. Epheser 2, Vers 7, noch im biblischen Beleg. Gott hat uns errettet, und hier steht, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Jesus Christus. Amen. Das heißt, diese Segnung, die Gott für dich bereit hat in Christus, sein überschwänglicher Reichtum an Gnade und Güte wird über dich ausgegossen, und das in alle Ewigkeit. Ihr Lieben, und das liegt vor uns. Der menschliche Verstand sagt, Error, kann ich mir nicht vorstellen. Der Glaube sagt, Halleluja, ich ergreife es. Danke, Vater. Amen. Amen. Das ist diese Wahrheit, die wir lieben dürfen. Diese Wahrheit, die unseren Glauben aufbaut. Diese Wahrheit, die wir anderen als Hoffnung weitergeben, die uns fragen. Amen. Und diese Wahrheit muss in uns leben. Und du musst deinen Geist, deinen Wiedergeborenen, täglich mit diesen Wahrheiten füttern. Und du brauchst täglich diese Gemeinschaft mit dem Vater, sein Angesicht zu schauen, Tür zu, allein mit ihm. Bete ihn an, im Herzen und mit Worten. Amen. Dass dem Feind nicht gelingt, dir diese kostbaren Schätze zu rauben. Die Liebe zur Wahrheit. Dazu gehört auch der andere Bereich. Und das ist das, was in Erweckungszeiten genauso stark betont wurde. Weil Gott diese zwei Realitäten alle hervorbringt. Und wir müssen uns genauso mit diesem anderen Bereich beschäftigen und diese Wahrheit genauso lieben. Und dieser andere Bereich ist das, was die Schrift bezeichnet als das Schicksal derer, die das Evangelium ablehnen. Wir auf dieser Erde, guck mal, die Erde ist ein ganz winziger Planet in dem gesamten Sonnensystem, was Gott geschaffen hat. Und Gott hat nicht nur dieses Sonnensystem geschaffen, er hat noch viel mehr Universen geschaffen, was wir niemals in aller Ewigkeit ergründen können. Weil Gott ist groß. Amen. Und bei Jesaja steht, er hält die Erde in seiner hohlen Hand. Amen. Und er misst die Sandkörner des Meeres mit seiner Hand. Und die Wasser des Ozeans hat er an seiner Hand. Das ist Gottes Größe. Und so im Verhältnis ist die Erde zu ihm. Und das ist dein Gott, der sich über dich erbarmt hat. So, und er hat diese Erde, diese Schöpfung, aus dem geistlichen Raum geschaffen, wo er wohnt, und hat diese Erde in Raum und Zeit gestellt. Amen. Und hat dir eine Seele gegeben, damit du mit deinem Verstand, deinen Wollen, Emotionen Kontakt haben kannst mit diesem was dich umgibt mit deiner Schöpfung. Dämonen haben keine Seele, deswegen brauchen sie einen menschlichen Körper, um durch die Seele des Menschen ihre Dinge auszuleben. Amen. Das sind Geistwesen. Weil sie kommen aus dem geistigen Bereich. So, aber uns hat Gott mit Leib, Seele und Geist geschaffen, mit mir, und er hat diese Erde, das müssen wir verstehen, weil wir denken, dieses kleine, winzige die Erde ist einfach alles, das ganze Universum, ist es bei Weitem nicht. Aber nur diesen Bereich hat Gott in Raum und Zeit gestellt. Er hat dieser Erde ein Ablaufdatum gestellt. Das heißt, diese Erde wird vergehen. Und deswegen sagt Petrus, wir haben diese Hoffnung auf einen neuen Himmel, eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Versteht ihr? Das heißt, die Erde, für den die Zeit für den Menschen, den Gefallenen, ist begrenzt auf dieser Erde. Und auch die Erde ist begrenzt. Die Dauer dieser Erde ist begrenzt. Und auch dieses, was wir als Raum und Zeit bezeichnen, hat Gott ein Ende gesetzt. Er sagt, bis ans Ende des gegenwärtigen Zeitalters. Und wir denken, das geht in aller Ewigkeit so weiter. Nein. Und wenn diese Erde vergeht, gibt es dann nur noch den geistlichen Bereich. Es gibt dann keinen irdischen Bereich mehr von Raum und Zeit, nur noch die geistliche Welt. Und so ist es für jeden Menschen, der diese Erde verlässt, in der er hineingeboren wurde. Wenn du diese Erde verlässt durch den Tod, verlässt deine Seele bei einem Ungläubigen, bei einem Gläubigen die Seele und der lebendige Geist den Körper, das Irdische. Und du wechselst sofort von Raum und Zeit in den geistigen Bereich. Und der geistige Bereich ist ewig. Versteht ihr? Sobald wir die Erde verlassen, gehen wir sofort in den geistigen Bereich rüber. Und der geistliche Bereich hat keinen Anfang und kein Ende. Nur die Erde wurde geschaffen und Gott sagt, jetzt ist Schluss. Das müssen wir verstehen. Wir haben das in der ersten Wahrheit, die gute Botschaft von Jesus Christus ist, wir gehen aus einer Begrenzung des irdischen Körpers, eine Begrenzung durch die Sünde, die gefallene Schöpfung ist auch unsere Kapazität, unseres Verstandes, alles ist begrenzt, unsere Emotionen müssen auch geheilt werden vom Herrn und wir brauchen Befreiung von Dämonen, alles. So. Und dann kommen wir in Freiheit in das Reich Gottes und wir entfalten uns in einer vollen Freiheit bei ihm. Amen. Und das ewig. Aber bei denjenigen, die in diesem gefallenen Zustand, wo der Geist tot ist, von dieser Erde gehen, die getrennt sind von der Sünde und nicht Buße tun und nicht an Jesus glauben, wenn ihre Seele ihren toten Körper verlässt, der Geist ist ja bereits schon tot, das heißt, er war noch nie lebendig, und wenn ihre Seele dann ihren Körper verlässt, geht die Seele eines Ungläubigen ebenso in den geistigen Bereich. Und der ist ewig. Und das beschreibt uns Epheser 2, Vers 1 bis 3. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden, das heißt, wir kommen alle daher, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle, ausnahmslos, einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Und dann kam Gott mit seinem Erbarmen. Das heißt, ein Mensch im gefallenen Zustand, der Jesus in seinen Erdzeiten nicht annimmt, ist getrennt durch die Sünde und der Tod ist Trennung von Gott und er geht dann in eine ewige Trennung von Gott. Hier auf dieser Erde hat jeder Mensch die Chance, von Finsternis zum Licht zu wechseln, von Tod zum Leben. Wenn er aber die Ewigkeit rübergeht, sind die Fronten geklärt. Ein für alle Mal. Gibt Leute, die Nahtoderfahrung gemacht haben. Aber auch da muss man aufpassen, haben wir jetzt im Hauskreis auch drüber gesprochen, bei André. Es gibt zurzeit immer mehr Nahtoderfahrungen, was dämonische Täuschungen sind. Es gibt Esoteriker und New Ager, die ihre NDE-Erfahrungen dort veröffentlichen und das, was sie veröffentlichen, sind dämonische Täuschungen. Lass dich nicht täuschen. Weil sie berichten, sie sehen das Licht. Sie berichten von Lichtwesen, von Engeln. Na sicher, das sind Dämonen, die sie verstellen als Engel des Lichts. Sie berichten, dass sie Verwandte getroffen haben. Dämonen können jede Gestalt deines Opas, deiner Oma, deiner Tante, deiner Mutter, deines Vaters, deiner Schwester, deines Bruders annehmen. Sie können dich täuschen. Und wenn du wieder zurückkommst, erzählst du allen anderen, ja, wenn wir rübergehen, das ist alles so schön, ist alles so Licht. Und die Engel habe ich gesehen und meine Verwandten, ich habe mich mit ihnen unterhalten. Was wollen denn die Christen? Buße tun, Sünden bekennen, Jesus annehmen. Ich warte schon im Himmel. Millionen werden verführt. Was habe ich gesagt bei Thessalonicher 2? Satan wird kommen mit verführerischen, extrem verführerischen Kräften, Zeichen und Wunder. Und dazu gehören diese Nahtoderfahrungen, die von der Seite kommen. Er täuscht die Menschen. Du wirst in diesen Nahtoderfahrungen von den Esoterikern und New Agern, wirst du nie die Rede hören, dass deine Sünde dich von Gott getrennt hat. Sie reden, dass dann man mit Gedanken kommuniziert. Das kennen Dämonen, die machen die ganze Zeit schon mit denen. Das ist nichts Neues. Ich habe auch Zeugnisse gelesen von Leuten, die das erlebt haben, dann sich mit ihren Verwandten und angeblichen Verwandten dann unterhalten haben und nach haben diese Verwandten sich verwandelt und waren grässlichste Dämonen. Das ist die Wahrheit. Täuschung des Teufels geht auch auf der anderen Seite weiter. Und die Nahtoderfahrungen, die enden alle an einer gewissen Barriere. Wenn diese Barriere überschritten wird, kann kein Mensch zurück. Da können Sie noch so viel da Herzmassagen machen. So, die alle kamen bloß bis zum gewissen Punkt und die haben gesagt, es war entweder eine Barriere, eine Mauer. Manche haben gesagt, es wurde der Weg, der durch Tunnel ging und dann Licht. Das hat sich aufgeteilt, ging in zwei Richtungen. Natürlich, ins Reich Gottes und Reich der Finsternis. So, die wieder zurückgekommen sind, die waren meistens nur an einem gewissen Punkt, viele. Also lass dich nicht täuschen. Wenn ein Mensch im gefallenen Zustand in die Ewigkeit rüberwechselt, ist sein Geist tot, seine Seele kommt an einen Ort, den Gott bereitet hat für die Kinder des Zorns. Lass uns mal langsam darauf hinarbeiten. Hier steht, sie waren alle Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Und wir waren alle unter dem Machthaber der Finsternis, unter der Herrschaft des Teufels. Und jeder Mensch wird mit einem toten Geist auf den breiten Weg unter der Herrschaft des Teufels geboren und ist auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Gott schickt keinen Menschen in die Hölle. Jeder Mensch, der geboren wird, ist bereits auf dem Weg dahin. Und in Jesus Christus kannst du den breiten Weg verlassen und auf dem schmalen Weg in das Reich Gottes eingehen. Es gibt nur zwei Optionen. Das Reich der Finsternis, ewiges Verderben. Oder Gottes Reich des Lichts. So, wenn man in diesem Zustand stirbt, dann kommt diese Seele an einen Ort, denn die Bibel hat drei Bezeichnungen dafür, was wir im Neuen Testament mit Hölle übersetzt bekommen durch Luther, steht im Urtext nirgendwo. Das ist ein Wort, was er dort reingebracht hat. Dort steht im Urtext immer Gehenna. Das kommt aus dem Hebräischen ursprünglich, ist aber ein lateinisch-griechisches Wort und es bezeichnet das Tal Hinnom vor Jerusalem. Und das Tal Hinnom vor Jerusalem war in alten Testamentzeiten der Ort, wo die Israeliten abergräulichen Götzendienst betrieben haben, um ihre Kinder dem Moloch geopfert haben. Das heißt, sie haben ihre Kinder dort verbrannt. Und dann später war es der Ort, wo auch bei Gerichten die Leichen dorthin abgeworfen wurden und die große Müllhalde Jerusalems, die dann Tag und Nacht brannte. Und aus diesem Ganzen haben die Israeliten das bezeichnet als Gehenna, also Ort der ewigen Qual für die Sünder, wo das Feuer nicht erlöscht. Sie haben das als Bild genommen. Und die Juden haben immer gedacht, das Tal Hinnom in der Nähe von Jerusalem ist das Portal zur Hölle, wo Jesus spricht, die Pforten der Hölle können meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Juden haben immer geglaubt, dass das dieses Tal ist, wo es dann in den Abgrund geht. So, und dieses Wort verwendet Jesus immer wieder und Luther hat das mit Hölle übersetzt. Dann gibt es im Hebräischen, im Alten Testament noch das Wort Sheol, das bedeutet einfach Totenreich, Reich der abgeschiedenen Seelen, und im Neuen Testament wird das Griechisch mit Hades übersetzt. Im Prinzip ist aber alles dasselbe. Bis da, dass der Hades oder das Totenreich und der Tod in der Offenbarung beschrieben in den Feuersee geworfen wird. Das Totenreich ist nicht nur ein Ort, sondern in Offenbarung steht, der Tod und der Hades werden in den Feuersee geworfen. Das sind zwei ranghohe gefallene Engel, die über den Bereich des Sheol oder Hades herrschen und der Geist des Todes. Und der Geist des Todes, wenn du mal wissen willst, wie der aussieht, Michael Jackson war eine Kopie vom Geist des Todes. Da hat er eine enge Beziehung zu ihm und er hat ihm befohlen, sich so zu kleiden, auch das Gesicht so zu verfärben, also hell zu machen, zu bleichen und diese Lieder zu spielen, um Leute unter den Einfluss des Geistes Todes. Da war randvoll mit Dämonen besessen vom Geist des Todes und Ähnlichem. Bloß mal so nebenbei. Das heißt, der Tod ist ein gefallener Engel, der unter der Herrschaft Luzifers steht. Und diesen hat Jesus am Kreuz besiegt. Amen. Ja, Jesus hat dem Hades, dem Sheol, dem Hades und dem Teufel die Schlüssel entrissen. Er hat gesagt, unter meinen Füßen, also Luzifer unter meinen Füßen vernichtet, deinen Chef erledigt, jetzt gib mir die Schlüssel. Ich schließe auf und ich schließe zu. Jesus hat volle Autorität über Himmel, Erde und Hölle, alles. Er kann auch Leute aus der Hölle rausholen. Gab's, wie beim Theo zum Beispiel. Jesus hat vollkommene Autorität. So, aber da, weil viele, wenn du da im Internet reinschaust, viele erzählen komische Sachen, die werden konfus, weil sie diese Begriffe durcheinander hauen. So, bleiben wir mal bei dem Begriff Hölle, das ist das Bekannteste, mit dem wir umgehen können. Aber das kommt aus dem Hebräischen Gehenna, also im Urtext steht dort immer Gehenna, wo Jesus spricht 11 Mal von diesem Ort in dem Neuen Testament, von Hölle, Gehenna. Und Jesus lässt da keine Zweifel dran über diesen Ort. Das heißt, die Hölle, wenn sie sich auch immer im Inneren der Erde befindet oder anderer Ort, wie immer, die Hölle wurde von Gott geschaffen. Lest mal, ich gebe da kleine Bibelstelle. Und das, was Gott geschaffen hat, diesen Ort Hölle, Sheol, Hades, Gehenna, hat auch wie alles andere Geschaffene ein Ablaufdatum. Das heißt, die Hölle ist nicht der ewige Aufbewahrungsort des Teufels, seiner gefallenen Engel, der Dämonen und derer, die Gott nicht geglaubt haben. Sondern es steht in der Offenbarung, dass nach dem Gericht vor dem großen weißen Thron, wo jeder Mensch, der in diesem Sheol da sich aufgehalten hat bis dahin, vor Gott erscheinen muss, nicht die wiedergeborenen Christen, wir sind da schon lange beim Herrn dann, aber jeder Mensch, der dann sich in diesem Hölle Sheol befunden hat, muss dann einzeln vor Gott, dem Vater, stehen, vor Jesus, dem Richter. Und dann werden die Bücher aufgetan und wer nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, wird in den Feuersee geworfen. Das heißt, die Ewigkeit, der ewige Bestrafungsort für die Sünder und für den, der die Sünde verursacht hat, ist der Feuersee. Und die Bibel nennt das den zweiten Tod. Denn das ist der ewige Tod. Und Tod, wie gesagt, ist immer Trennung von Gott. Die ewige Trennung von Gott letztendlich ist der Feuersee. Und die ersten beiden, die lebendig in den Feuersee geworfen werden, steht auch in der Offenbarung 19, wenn da Jesus sichtbar zurückkommt, ist der Antichrist und der falsche Prophet. Die werden nicht sterben, sondern sie werden so, wie sie sind, steht hier in der Offenbarung. Sie werden lebendig in den See mit geworfen von Feuer, damit Schwefel brennt. Und danach, nach den 1000 Jahren, wird der Satan losgelassen, danach wird Satan in diesen Luzifer reingeworfen mit seinen gefallenen Engeln und dann der Hades, der Tod und danach alle Menschen, die vor dem großen weißen Thron erscheinen und nicht im Buch des Lebens stehen. Das heißt, wenn wir von der Hölle jetzt erstmal reden, ist das nur ein begrenzter Aufenthaltsort. Machen dann nächste Woche weiter. Ich gebe euch noch die Bibelstelle dazu. Lass mal aufschlagen, Matthäus 25, 41. Das heißt, wir beschäftigen uns mal mit der Thematik, habe noch nie so ausführlich darüber gesprochen, plus Punkte L, aber wir müssen diese Wahrheit müssen wir kennen. Wir brauchen die Liebe zur Wahrheit, auch was das Thema Hölle betrifft. Die Hölle ist real. Weil diese Thematiken kommen bei Erweckungszeiten so krass hoch, dass wie bei Mariah Woodward Edder Besucher der Erweckungsveranstaltung entweder im Geist in den Himmel entrückt wurden oder in die Hölle. Und weil die zurückgekommen sind, die einen glücklich und die anderen, die hat es dauerlang noch geschüttelt, was die dort erlebt haben. Die haben Zeugnis gegeben und dann haben sich Scharen bekehrt. Und auf diese Dinge gehen wir drauf zu. Gott wird in unserer Mitte Leute in den Himmel entrücken. In die Hölle möchte ich nicht. Aber wenn Gott es in seiner großen Weisheit will, dann soll er es tun. Und dann kommt die Furcht Gottes in die Gemeinde und auf die Sünder. Ich habe das ganze Buch gelesen von der Erweckung von Mariah Woodford, ihrer ganzen persönlichen Berichte, ihre Zeugnisse. Die hatten verschiedene Zelte und Säulen, die Tragsäulen des Zeltes. Da war ein Ältester von einer Gemeinde, der hat sich an der Säule festgeklammert, weil unter ihm sich der Boden auftat. Und da wäre gerade runter in die Hölle gefahren. Der hat geschrien, der hat sich dort festgeklammert, dass er nicht dort im Geist abrutscht. Manche sind dann an diesen Ort zurückgekommen. Aber auf diese Zeiten gehen wir darauf zu. In Erweckungszeiten werden die Realitäten des Himmels und der Hölle glasklar geoffenbart. Amen. So dass jeder sich entscheiden kann. Dieses Ganze, was wir jetzt, dieses humanistische Wischiwaschi, ja, der ist doch ein guter Mensch, der wird doch dort gerettet. Ein Mensch mit dem toten Geist kommt niemals in den Himmel. Aber da hat er so gute Werke getan. Ein toter Geist kommt nie da oben an. Ihr müsst von Neuem geboren werden, sagt Jesus, damit ihr, ansonsten könnt ihr das Reich Himmel, der Reich der Himmel nicht sehen. Amen. Matthäus 25, 41, dann wird Jesus auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Wo er die Schafe von den Böcken trennt. Das heißt, Jesus sagt hier ganz klar, erstens, wer die Hölle bereitet hat, nämlich Gott. Woraus sie besteht, ein ewiges Feuer. Erstmal, die Hölle ist Feuer und der Feuersee definitiv. Und dann sagt Jesus, für wen dieses Feuer bereitet wurde. Für den Teufel und seinen Engeln. Und zwar gab es die Hölle, Hölle hat Gott geschaffen, bevor Adam und Eva erschaffen wurden. Sie gab es schon. Weil, ich weiß, die Zeiträume erklärt uns das Wort nicht, aber vor der Erschaffung des Menschen ist Luzifer und ein Drittel der Engel gefallen. Und sofort nach dem Fall hat Gott, das Luzifer ist der Engel, hat Gott einen Ort geschaffen, an dem dieser gefallene Erzengel und seine gefallenen Engel einen vorübergehenden Zeitraum leben, bis sie dann in den Feuersee geworfen werden. Und diesen Ort, das ewige Feuer, was wir mit Hölle bezeichnen, da ist weit weg von Gott getrennt. Weil Gott trennt die Sünde und den, der die Sünde verursacht hat, weit weg von ihm. Und dieser Ort ist nicht nur, dass die sich dort aufhalten, sondern die Sünde ruft immer Flüche hervor und den Zorn Gottes. Das heißt, Zorn Gottes bedeutet Bestrafung für die Sünde. So ist die Hölle ein Ort des Zornes Gottes. Und dieser Zorn wirkt sich aus durch ewiges Feuer. Und diesen Ort hat Gott geschaffen für den Teufel und seinen Engeln. Jesus ganz klar dort zum Aussage gebracht. Das heißt, und das war vor dem Fall des Menschen erschaffen, und Gott hatte nie, die Hölle ist nie für den Menschen geschaffen worden. Das müssen wir wissen und verstehen. Sondern für den Teufel, seine gefallenen Dämonen, Engel und seine Dämonen, und sie sind bereits dort in der Hölle. Und sie waren früher wunderschöne Erzengel, hochrangige Engel, untergeordnete Engel im Himmel. Und sie waren wunderschön von Gott geschaffen, sie sahen wunderschön aus. Als sie gefallen sind, hat sich ihr Inneres, weil die Sünde in ihnen gefunden wurde, Rebellion gegen Gott, Stolz, wurde er das Innere verfinstert, deswegen leben sie einem Reich der Finsternis, weil Gott ist Licht und in ihm gibt es keine Finsternis, aber Sünde macht Finsternis, deswegen leben sie im Reich der Finsternis. Das heißt, in der Hölle gibt es kein Licht, weil der Gott nicht da ist, ist getrennt von ihm. Es gibt mal mehr Merkmale, aber nur das eine Mal. Darum reden wir vom Reich des Lichts und Reich der Finsternis. Und sie haben sich verändert aufgrund der Sünde, weil die Sünde von innen heraus hat ihr äußerstes wunderschönes Wesen vollkommen durchdrungen und pervertiert. So sehen sie grässlicher aus, als wie das grässlichste Horror-Movie, was du dir jemals nicht anschauen darfst. Ihr äußerer Anblick ist furchterregend grässlich. Und dieses nimmt immer mehr zu. Versteht ihr? In der geistlichen Welt gibt es keinen Stillstand. Und wir in unserem, das muss hier oben mal rein, so wie die Liebe zunimmt im Reich der Himmel, wo wir hingehören, nimmt die Finsternis, die Intensität des Feuers, der Qual, des Hasses und der Zerstörung und der Perversion in der Hölle immer mehr zu. Und das auf ewig. Und das ist Gottes Zorn für Satan, seine gefallenen Engel. Es gibt dort kein Leben, weil Gott ist Leben. Es gibt dort keinen Sauerstoff. Die Luft, die du einatmest, ist blankes Feuer, gefüllt mit Furcht, Verzweiflung und Hass. Deswegen sagt der reiche Mann zu Abraham, schicke mir doch den Lazarus, dass er nur mit einem Tropfen Wasser meine Zunge kühle. Ich leide Qual in dieser Pein. Dort gibt es kein Leben und dort gibt es kein Licht. Die Finsternis ist undurchdringbarer, als wie wenn du das Licht ausschaltest, keine Sterne scheinen, kein Mond. Die finsterste Finsternis, das schwärzeste Schwarz auf der Erde ist noch weiß dagegen, gegenüber der Finsternis, die dort herrscht. Weil hier auf dieser Erde ist immer noch Gott da. Er hält immer noch seine Hand drüber. Da ist immer noch Leben da, da ist immer noch Licht da, auch in der gefallenen Schöpfung. Aber dort ist alles von Gott getrennt. Wir brauchen die Liebe zur Wahrheit, Und leider gibt es auch zwei Kategorien von Menschen, welche ebenfalls auf ewig an diesen Ort des Zornes Gottes gehen, die Hölle, nach Gottes gerechten Urteil. Leider. Und die erste Kategorie sind diejenigen, welche sich auf dieser Erde weigern, das Angebot der Liebe, des Erbarmens Gottes und der Hingabe von Jesus Christus anzunehmen. Die das Opfer der Gnade Gottes ablehnen, für die gibt es keine Erlösung. Es hat Gott alles gekostet, um uns zu erlösen. Und wenn ein Mensch sagt, nein, dann muss er die Konsequenzen tragen. Mir ist das in der Vorbereitung so bewusst geworden, nochmal, weil ich, wie ernsthaft diese Aussagen auch sind, die wir auf der Straße auch getroffen haben, wenn man in der Straßenevangelisation, wenn Menschen das Evangelium von Jesus ablehnen, dann sage ich in der Regel, es ist deine Entscheidung. Gott lässt dir eine freie Entscheidung. Du kannst es annehmen, ich gebe nur Zeugnis. Entweder du nimmst an und nicht. Gott lässt dir diese freie Entscheidung. Aber wenn du das ablehnst, trägst du auch die Verantwortung für die Folgen deiner Entscheidung. Und wie gesagt, mir ist das nochmal so bewusst geworden, man sagt das so hin, weil das richtig ist. Aber was sich dahinter verbirgt, ist, dass dieser Mensch sich entschieden hat, die Ewigkeit mit Satan und den gefallenen Engeln und Dämonen im Feuersee zu verbringen. Das ist die Konsequenz, wenn er es ablehnt. Und die Menschen sind so geprägt, wie viele Christen auch noch leider, von diesem humanistischen Denken, es gibt doch noch einen Zwischenweg. Nicht das Fegefeuer von den Katholiken, wo du rausgebetet wirst durch viele Finanzen in den Vatikan. Nein, das gibt es zum Beispiel nicht. Sondern die denken immer, es gibt noch irgendwie einen Zwischenweg. Irgendwie kann man es noch durchbogeln. Es gibt es auch nicht. Es gibt entweder die Seite, breiter oder schmaler Weg, Hölle oder Himmel, Licht oder Finsternis. Mal noch drei Bibelstellen dazu, dann beenden wir das für heute. Die das belegen, diejenigen, die sich weigern, das Evangelium von Jesus Christus und der Liebe des Vaters seines Erbarmens anzunehmen, was mit denen geschieht. Und derselbe Jesus, der für diese Menschen, für jeden Menschen sein Blut vergossen hat und für sie starb, wird, wenn er wiederkommt, laut 2. Thessalonicher 1, Vers 7b, wie es der Markus immer so schön sagt, 7b bis 9, ist es uns beschrieben. Und dort sagt Paulus, bei der Offenbarung Jesus Christus vom Himmel her mit den Engeln in seiner Macht, hier spricht er von seinem zweiten Kommen, wird Jesus im flammenden Feuer zurückkehren. Und das ist unter Gottes sein verzehrendes Feuer. Wenn Jesus kommt, wird er als mit flammendem Feuer zurückkehren, aber das ist ein Feuer des Gerichts. Und dann, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen als Gott, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Denen wird er mit Feuer begegnen. Und Vers 9, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn, von der Herrlichkeit seiner Macht. Wortwörtlich steht dort, ewiges Verderben in Trennung vom Angesicht des Herrn. Die, die das Evangelium nicht angenommen haben, die nicht gehorsam waren, die werden bei seiner zweiten Wiederkunft mit Feuer gerichtet werden und sie kommen an den Ort der Strafe. Strafe bedeutet immer Zorn Gottes, ewiges Verderben in der Hölle und Feuersee. Das wird geschehen, wenn Jesus sichtbar kommt. Die nächste Bibelstelle von Petrus, genau dasselbe Thema. 2. Petrus 3, Vers 7. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort Gottes aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und wie dieser Tag aussieht, hat Paulus uns im 2. Thessalonicher beschrieben. Das heißt, diese jetzige Erde und Himmel haben ein Ablaufdatum und es wird für das Feuer des Gerichts bewahrt zum Verderben der gottlosen Menschen, wie es zuvor bei Noah und der Flut war. Versteht ihr? Und dann sagt Jesus zu den Pharisäern nochmal die dritte Stelle, wo er auch über die Hölle spricht. Matthäus 23, Vers 33. Und dort sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Das waren diejenigen, die ebenso zur Zeit von Jesus den Messias abgelehnt haben und haben gedacht, sie sind selbst gerecht vor Gott und sie brauchen keinen Erlöser. Und da sagt Jesus zu ihnen, ihr Schlangen und Otternbrut oder Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Also das sind Menschen, die sich weigern, das Evangelium von Jesus Christus anzunehmen. Das sind Wahrheiten des Wortes Gottes, die unverrückt, Gott ändert das nicht. Und jetzt bezieht das mal darauf, was mit deinen ungläubigen, unerretteten Verwandten, Freunden, Bekannten, Arbeitslosen, Arbeitskollegen passiert, wenn sie das Evangelium von Jesus Christus ablehnen. Auf sie wartet nur das Feuer des Gerichts. Es gibt keinen Zwischenweg. Wir, die wir gerettet sind, wir sollen dankbar sein und diese ewigen Realitäten auch lieben, dass sie wahr sind und nicht wegdiskutieren. Auf der anderen Seite sollen wir täglich Fürbitte tun für unsere unerretteten Verwandten und die Gott uns aufs Herz legt, dass Gott ihnen nochmal Raum zur Buße schenkt, dass sie umkehren und das Opfer von Jesus annehmen. Amen. Das sollte uns motivieren und animieren, das zu tun. Denn es ist leider die Realität, dass Jesaja 5, Vers 14 beständig stattfindet. Und dort steht mit meinen Worten, das war auch eine der drei Schriftstellen, die Jesus dem Theo im Himmel gegeben hat, nachdem er aus der Hölle da im Himmel war, und hat Jesus ihm Jesaja 5, 14 gegeben. Und dort steht, in der englischen King James Übersetzung ist es besser übersetzt wie in der deutschen. Das heißt, das Totenreich, die Hölle, erweitert ihr Gebiet, so steht es eigentlich dort. Sperrt ihren Schlund weit auf, reißt seinen Massenrachen auf ohne Maß. Das heißt, die Hölle wird ständig erweitert. Sie erweitert ihr Territorium. Dort gibt es unterschiedliche Bereiche natürlich, aber es ist alles dieser Bereich des Sheol, Totenreichs, Gehenna, Hölle. Und sie erweitert ständig ihr Gebiet, weil Gott hatte sie ursprünglich geschaffen für Satan und seine gefallenen Engel, die Dämonen. Dann war sie so klein. Aber im Laufe der Menschheitsgeschichte von 6000 Jahren sind Milliarden von Menschen dazugekommen. Und es kommen ständig pro Tag viele dazu, leider. Und deswegen muss sie ihr Gebiet erweitern, um diese Menschen alle aufzunehmen bis zum Tag des letzten Gerichts. Wir müssen diese Realitäten wieder mal in unser Denken reinbekommen, ausgerichtet werden. Weil das sind die ewigen Realitäten, das ist das, was Gott sieht. Vom Himmel. Und wenn wir seine Kinder sind, müssen wir das sehen, was er sieht. Amen. Und es sind im Verhältnis sind sehr wenig, die bei ihm ankommen. Manche haben was von 1-10% gesagt, aber nicht, nee, 10% war es nicht mal. 1% ungefähr. Der Himmel ist für Milliarden von Menschen geschaffen. Gottes Reich hat unendlichen Platz. Diese Blockaden des Teufels in den Herzen der Menschen müssen gebrochen werden, weil sie verführt sind, der Lüge zu glauben. Vater, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort die ewigen Realitäten ganz klar offenbarst. Danke, dass du uns über die Bereiche der Ewigkeit, über den Himmel, aber auch über die Hölle nicht im Unklaren lässt. Und wir danken dir, dass du uns in deiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hast. Und wir danken dir auch für die Gnade, dass wir dein Opfer nicht zurückgewiesen haben, sondern dass wir es angenommen haben. Und ich bete, Herr, dass du auch beide Realitäten in unser Herz hineinprägst, dass wir die Liebe zur Wahrheit erhalten und dass wir einerseits Menschen warnen und andererseits ihnen die gute Botschaft verkündigen. Herr, brenn diese Realitäten von Himmel und Hölle tief in unser Herz und lass den Alltag das nicht überlagern. Und ich bete, Herr, dass du uns göttliche Gelegenheiten gibst, mit unseren Verwandten, Bekannten und mit wem wir auch zusammentreffen, ihnen Zeugnis geben. Und deine Wahrheit ihnen weitergreifen. Herr, ich bete, Herr, dass du das in uns erwächst, dass du uns gebrauchst als Werkzeug in deiner Hand. Denn du willst nicht, dass die Menschen verloren gehen, sondern dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und Vater, wir beten, dass du mit deiner starken Hand eingreifst, auch nicht nur in unser Verwandtenkreis, Bekanntenkreis, sondern auch in dieser gesamten Nation. Beten, Vater, Herr, dass du durch die Kraft des Heiligen Geistes diese totale Verblendung der Herzen, diese Verführung, diese Täuschung, diese Lügen des Teufels zerbrichst. Dass du diesen verfinsterten Verstand dieser Nation durchdringst mit dem Licht deiner Offenbarung, dass sie die Wahrheit erkennen und die Wahrheit setzt sie frei. Brich diese Festung der Finsternis, reiß sie nieder, dass die Menschen das Licht deiner Wahrheit erkennen. Und Jesus, wir senden das Licht deines Wortes, das Licht deines Geistes in die Finsternis dieser Nation, dieser Stadt, dieser Region, dass es Licht wird, dass eine Erweckung geschieht und dass Menschen in Scharen in das Reich Gottes hineingeboren werden. In Jesu Namen. Amen.